Und heute sehe ich wirklich jung gebliebene Rentner. Das schreibe ich auch oft unseren Mitarbeitern, wenn sie dann in Pension gehen. Mensch, die Türen öffnen sich für sie. Machen, genießen sie es, gestalten sie ihr Leben, machen sie das, was wirklich zu kurz gekommen ist.
Was kommt denn bei Bischof Betzing im Arbeitsleben zu kurz? Sie werden es hören, gleich hier im Babyboomer Podcast. Mein Name ist Stefan Robinet. Und das ist der zweite Teil eines Gespräches, das ich mit dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz geführt habe, mit dem Limburger Bischof Georg Betzing, mit dem ich zusammen studiert habe übrigens. Teil 1 lief als Episode vergangene Woche. Diesmal geht es um andere Themen, nämlich um die Frage, welche Rolle spielen die Babyboomer-Jahrgänge in und für die katholische Kirche? Die Frage, woran kann man noch glauben? Und letztlich die Frage, wie Bischof Betzing zu einer Verlängerung der Lebensarbeitszeit und flexiblen Arbeitsmodellen für die 500.000 Mitarbeitenden im kirchlichen Dienst steht. Mit der Antwort auf diese Frage fangen wir mal an.
Also was die Erfahrung betrifft, muss man ja sagen, manche steigen genau dann aus ihren Berufen aus, wenn sie die Souveränität und Professionalität sich angeeignet haben über ein lebenslanges Lernen, die man genau gut brauchen kann für diesen Beruf. Auf der anderen Seite ist Kirche als großer Arbeitgeber ja sehr stark orientiert an öffentlichen Berufen, an tarifliche Bindung. Das ist auch ein Markenzeichen für Kirche. Also es gibt keinen Arbeitgeber, so großen Arbeitgeber, der eine so hohe Tarifbindung hat. Also berufliche Sicherheit ist in der Kirche ungleich höher gegeben als in vielen anderen Berufen. Aber da wir hängen an diesen Systemen, werden wir da keinen eigenen Weg gehen, sondern auch reagieren auf das, was tariflich verabredet wird und was in der Gesellschaft sich entwickelt. Aber die Demografie fordert Lösungen, das ist ja auch klar.
Ich habe jetzt verschlüsselt verstanden, Sie wären im Prinzip für eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit alleine aus demografischen Gründen.
Ja, denn wir müssen gewährleisten, dass Dienste innerhalb der Gesellschaft auch sichergestellt sind und können das nicht einfach nur zu Lasten einer zahlmäßig geringeren jüngeren Generation organisieren. Und Fachkräfteimport, auch das haben wir. Also wir haben einen nicht geringen Anteil von Priestern aus der Weltkirche, afrikanischen Ländern, indischen Gemeinschaften, so die zu uns kommen. Aber damit lösen wir nicht unsere Probleme.
An welche Dauer von Verlängerung denken Sie? Verlängerung in der Lebensarbeitszeit?
Also ich würde da zunächst mal freiwillige Dinge auch vorschlagen. Ne? Was können sich denn Menschen selber vorstellen, wie lange sie in Arbeitsprozessen bleiben, was ihre Berufsbiografie bedingt?
Und hätte Kirche die Möglichkeit, da initiativ zu werden?
Durchaus, glaube ich, also etwa im gesamten Bereich von Caritas kann man da ein Wort mitreden, allein über die Anzahl der gewerblich beschäftigten Menschen. Wobei Caritas natürlich genau auch die negativen Seiten sieht. Also wir haben da auch die Thematiken von Altersarmut. Wie viele Menschen sind gezwungen zu arbeiten, die würden sich liebend gern in den Ruhestand verabschieden, können es nicht. Also das sind ja sehr ambivalente Fragestellungen und gerade bei der Caritas laufen die ja alle auf.
Aber ich verstehe Sie richtig, es wäre denkbar, im Bereich der Caritas oder im kirchlichen Bereich Angebote zu machen, über 67 Jahre hinaus tätig zu sein.
Also ich sage mal, was das Ehrenamt betrifft, leben wir ja von denen, die beruflich frei sind, und ihre Zeit anderswo einbringen. Wenn ich mir vorstelle, die Menschen, mit denen ich hier im Bistum zu tun habe, im Bereich des Ehrenamtes, der Gremien, die wir besetzen, und würde alle rausrechnen, die das Lebensalter von 65, 66 überschritten haben, da blieben kaum welche übrig.
Das Ehrenamt meinte ich jetzt nicht, sondern das Hauptamt, die normale Erwerbsarbeit. Da habe ich Sie so verstanden, da wären Initiativen denkbar.
Durchaus. Aber wie gesagt, im Hören darauf, was Menschen sich denn selber vorstellen können. Ich meine, wir haben die Generation der jungen Alten. 65 heute ist nicht 65 vor 30 Jahren. Die Leute sollen selber reden und auch selber sich für ihre Sache dann einsetzen, was sie möchten.
Das gibt den wunderbaren Übergang zur Rolle der Babyboomer in der Kirche. Welche Rolle spielen denn diese Jahrgänge in der aktuellen kirchlichen Landschaft? Sind Babyboomer bei denen, die überdurchschnittlich oft austreten, oder ist das noch eine Stütze der kirchlichen Gesellschaft, wie gerade angedeutet im Ehrenamt?
Babyboomer sind Spitze in allen Bereichen. Also was die Führungspositionen anbelangt, Besetzung mit jungen Führungskräften ist eine dringliche Notwendigkeit, damit wir auch eine gute Durchmischung der Generationen haben. In den Seelsorgeberufen sind die Babyboomer in allen Berufen extrem stark vertreten. Und werden innerhalb der nächsten 10 Jahre einfach in den Ruhestand treten. Das ist ein riesiges Problem. Und bei den Austritten aus der Kirche haben wir im Grunde 2 Peaks seit langer Zeit. Das eine sind die, die in Berufe eintreten und Familienphase beginnen. Die gucken aufs Geld und sagen, was habe ich davon, wenn ich Kirchensteuer zahle? Und der andere Peak sind die um 59, 60, die saturiert sind, die sich die Freiheit dann auch herausnehmen zu sagen, ich bestimme mein Verhältnis zu dieser Kirche selber und auch Zeichen setzen damit auch. Lange gewartet auf Reformen, die nicht kommen, jetzt reicht's. Mhm. So.
Da höre ich Verständnis.
Ja, ich die Menschen wenden sich ja oft auch an mich und schreiben auch ihre Motive. Und ich kann nicht sagen, dass ich die nicht verstehen könnte.
Das waren jetzt die Gläubigen, sage ich mal, die Kirchenmitglieder. Wie sieht denn das bei den geburtenstarken Jahrgängen bei den Priestern aus? Sind die Treiber der Veränderung oder eher Bastion des Konservativen, des Bewahrenden?
Also da kann man ganz klar sagen, die Babyboomer unter den Priestern, also die im Moment tragende Generation, möchte Veränderung. Die haben sich zum Teil 30 Jahre dafür eingesetzt und sind mit ihrer Geduld am Ende oder haben sich auch schon resigniert zurückgezogen, tragen aber das mit, was sich an Veränderung abzeichnet. Die jüngere Generation kommt aus ganz anderen Kontexten oft zu uns. Das ist nicht mehr eine Sozialisation wir waren immer viele. Die waren von Anfang an wenige, mussten sich entscheiden, haben ihre Entscheidung durchgetragen, galten als Exoten und die haben auch eine gewisse Vorliebe für das Exot. Warum soll die Kirche nicht ganz anders bleiben, als die Gesellschaft es will? Also da haben wir so die Bruchlinie.
Sehr spannend. Ich will jetzt noch eine letzte Frage zu dem Thema hier unserer geburtenstarken Jahrgänge stellen. Brauchen, ich sage jetzt mal, Leute nach dem Erwerbsleben eine andere Ansprache auch in der Kirche?
Wir haben seit etlicher Zeit auch eine eigene Arbeitsstelle Generationen. Und das spiegelt die Wahrnehmung, dass die Generationen in ihrer Lebenseinstellung, Weltwahrnehmung, Glaubenspraxis, Gemeinschaftsfähigkeit sehr unterschiedlich sind. Und deshalb braucht es eigene Angebote. Wobei ich natürlich sagen möchte, das Gros der Angebote, die wir so Land auf Land ab kirchlich haben, ist auf diese Generation hin orientiert. Das heißt, ich glaube eher, wir müssen kreativ werden. Was ist mit den jungen Leuten, die nicht mehr im Kommunionunterricht sind und Firmung, sondern in der langen Phase beruflicher Findung, Berufsausbildung bis hin zu Familien, wo wir sie im Grunde wieder über Kitas und Taufe ansprechen, ja?
Jetzt kommen wir langsam auf die Schlusskurve und da habe ich noch ein größeres Thema unter der Überschrift, woran kann man noch glauben? Die katholische Kirche, wie fast alle großen Organisationen, leidet unter Glaubensverlust, aber auch Glaubwürdigkeitsverlust, ist ja schon angeklungen vorhin. Sehen Sie ein Ende dieser Entwicklung, dieses, ja, wie soll man sagen, dieses Schrumpfungsprozesses?
Um es ganz ehrlich zu sagen, nein. Also wir haben uns ja der lange geübten Praxis der evangelischen Kirche einer intensiven qualitativen Mitgliederuntersuchung angeschlossen und haben da im November Ergebnisse entgegengenommen. Und die sagen, die Fragen von Kirchenbindung und Glaubenssituation lassen sich nicht einfach umkehren, sondern da sind wir in einem Megatrend, der von anderen Perspektiven her viel mehr gesteuert wird, als wir es je könnten, kirchlich. Wir können trotzdem, also dann wird mir häufiger ja auch entgegen, ja, da lasst doch eure Reformen, dann bleibt das Original und macht nicht so irgendwie eine zweite evangelische Kirche. Das hat ja der Papst leider mal so gesagt. Da sagt die Untersuchung aber ganz klar, die Reformen halten diesen Trend nicht auf oder kehren ihn um, aber wenn sie ausbleiben als Reformen, dann beschleunigt das den Trend.
Die Menschen suchen ja Orientierung. Es war eigentlich immer schon so, aber vielleicht sogar heutzutage mehr in diesen multiplen Krisen. Und Kirche, ja, verliert an dieser Orientierungsfunktion. Wer ist denn eigentlich Ihr größter Wettbewerber, sage ich jetzt mal, wenn man das wie einen Markt sehen würde, den Sinngebungsmarkt?
Das ist eine gute Frage, weil sich auch der Sinngebungsmarkt enorm pluralisiert. Ich würde fast sagen, Wirtschaft, Konsum, Freizeitindustrie sind die großen Konkurrenten, weil auch das zeigt diese Untersuchung, wenn wir sagen, die Menschen suchen nach Sinnorientierung, dann ist damit genau nicht mehr gemeint, dass sie diesen Sinn über ihr Leben hinaus suchen, sondern sozusagen eingeklappt in das, was möglich ist im Leben. Und da haben wir große Konkurrenz und wir nennen das Transzendenzangebot. Das hat es generell wirklich schwer.
Weniger Katholiken heißt weniger Kirchensteuerzahlungen. Und was bedeutet denn das auf mittlere Sicht?
Ja, das ist ein echtes Ressourcenproblem, das uns vor Herausforderungen stellt. Wir werden nicht all das, was wir an breiter Palette des Angebots kirchlich derzeit bieten und finanzieren, weiter anbieten können. Seelsorge, Beratung, Erziehung, die ganze Care-Angebote, die wir haben als Kirche, sind Personenangebote. Also 70% aller Kosten gehen in Personal. Und das wird sich massiv verändern. Wir können diese Angebote nicht mehr alle halten.
Hat denn da schon ein Prozess der Priorisierung begonnen? Ja. Weil dieser Downslide ist ja erkennbar. Und wie Sie gerade sehr deutlich gesagt haben, wird weitergehen.
Wir haben seit Jahren enorme Austrittszahlen. Wir haben den demografischen Wandel, den wir ja ablesen können. Und dennoch stiegen ja in den letzten Jahren die Kirchensteuern. Als unmittelbarer Anhang zum wirtschaftlichen Wachstum. Das hat sich jetzt verändert. Wir sehen zwar schon das Gap zwischen Steueraufkommen staatlich, Steueraufkommen kirchlich schon lange auseinandergehen. Aber solange es die Leute nicht spüren, sagen die mir, Bischof, warum sollen wir sparen? Wir haben ja Geld. Das kippt jetzt. Das dreht sich um massiv. Wir werden die Ressourcen umverteilen müssen. Und deshalb ist es nicht verwunderlich, dass in den letzten Jahren das Stichwort Wirksamkeit enorm an Bedeutung gewinnt. Also welcher Ressourceneinsatz hat welche Wirkung? Das darf jeder fragen und wir müssen lernen, es zu fragen. Das war lange Zeit kirchlich sozusagen tabuisiert. Man kann das doch nicht messen und was wir einsetzen. Doch, das kann man und wir müssen es.
So, jetzt Schlussrunde. Da will ich noch mal ein bisschen persönlich werden und da aufhören, wo wir eingestiegen sind, nämlich mit dem Lebensalter. Wir sind beide über 60. Erfahrungsgemäß körperlich wird nicht alles besser mit dem Alter. Tun Sie konkret was dagegen? Also manche sagen Sport oder sonst was. Was macht Bischof Betzing, um fit zu bleiben, jenseits der geistigen Fitness?
Ja, also ich müsste lügen, wenn ich sage, ich mache genug Ausgleich als Sport. Das habe ich das ganze Leben nicht gemacht.
Ja, beim Marathon wurden Sie noch nicht gesehen. Ne?
Genau. Worauf ich sehr achte, ist genügend Schlaf. Und das gelingt mir auch. Ich schlafe auch in der Regel gut. Es gibt auch mal Tage, wo man nicht so gut schläft. Sammle ich Kraft. Ich fahre Fahrrad, aber nur zum Gebrauch. Also keine Riesenstrecken oder so, aber täglich.
Und das ist in Limburg ja durchaus hügelig.
Genau.
Ne?
Ich strampele den Berg hoch und die Leute sagen dann, noch kein E-Bike? Nee, noch kein E-Bike.
Das wollte ich auch wissen. Kein E-Bike. Aber wie viel Gänge am Fahrrad?
Ja, 21, ne? 3x7.
Okay, ja. Das ist sehr gut. So, jetzt, wir haben eingangs gesagt, mit 75 kann ein Bischof erst in Rente gehen. Aber ich frage trotzdem mal, gibt es so Fantasien oder Aktivitäten, Interessen, die dann beim Rentner Georg Betzing, Bischof Betzing, zum Zuge kommen könnten? Oder schon mal dran denken, wenn es so wäre?
Ja, auf jeden Fall. Wir kommen ja aus einer Musikerfamilie, habe viel Musik gemacht selber und genieße Musik, aber ich komme kaum dazu. Wir haben hier in der Gegend das Rheingau Musikfestival, in Weilburg die Sommerkonzerte, unglaublich viele. Wir haben Frankfurt, Wiesbaden mit den großen Häusern. Ich komme nicht dazu. Da denke ich schon mal, Mensch, das will ich genießen, wenn ich nicht mehr schaffen muss, Musik, Kultur wirklich wahrzunehmen.
Was ist Ihr Instrument?
Orgel und Klavier.
Okay. Und die Stimme? Können Sie singen?
Ja, ich habe, solange ich konnte, im Chor gesungen. Aber das hat dann sehr bald eigentlich nach der Priesterweihe geendet, weil einfach das Problem war, verbindlich einen Abend in der Woche dafür zur Verfügung zu stellen.
Zweitletzte Frage. Ich bleibe beim Stichwort Rentner. Welche inneren Bilder haben Sie vor Augen, wenn Sie Rentner hören?
Ein Vergangenes. Das war ältere Menschen. Also wenn ich an meine Großelterngeneration denke, meine Elterngeneration. Leider ist mein Vater nur 65 geworden. Also der war gerade ein Jahr in Pension, dann ist er schon gestorben an Erkrankung. Meine Mutter ist 85 geworden, aber die war auch verbraucht. Die hat viel geschafft in ihrem Leben. Und heute sehe ich wirklich jung gebliebene Rentner. Also, und das schreibe ich auch oft unseren Mitarbeitern, wenn sie dann in Pension gehen. Mensch, sie haben jetzt, die Türen öffnen sich für sie, machen, genießen sie es, gestalten sie ihr Leben, machen sie das, was wirklich zu kurz gekommen ist. Und für viele ist das ja auch ein Stück Familie. Die sind dann Großeltern, die knien sich dann rein das erlebe ich sehr. Eine sehr aktive Generation von nicht mehr Berufstätigen.
Die dann aus ihrer Sicht hoffentlich noch in Kirche auch tätig bleibt oder wird. Wenn wir uns in 10 Jahren zum nächsten Gespräch verabreden, worüber würden Sie dann gerne berichten?
Dann frage ich erstmal, was macht man denn in so vielen Jahren Rentnerdasein? Und ich erzähle, was ich in den 10 Jahren hier noch machen konnte in Limburg mit vielen anderen, mit weniger Ressourcen, in einer kleiner gewordenen Kirche, die aber die Botschaft, diese tolle Botschaft von Freiheit, Gerechtigkeit, Lebensperspektive auch über den Tod hinaus nicht verloren hat.
Ein klares Wort. Ich bedanke mich sehr für Ihre Zeit und ja, viele Anregungen und Dinge, die ich zum ersten Mal hier auch gehört habe. Alles Gute und noch weiter viel Spaß im Amt, auf dass es von der 3,5 mehr Richtung der Würde des Amtes geht. Alles Gute. Herzlichen Dank.
Ja, das mit der 3,5 versteht nur, wer den ersten Teil des Gespräches mit Bischof Betzing hört. Kommt ziemlich zu Anfang, das sei schon mal verraten. Danke fürs Zuhören bis hierher. Danke fürs treue Zuhören und Abonnieren des Podcasts. Danke für die Mails und Zuschriften an info@babyboomer-stories.de. Wir freuen uns immer wieder über Anregungen, Zuspruch und natürlich auch Kritik. Und in diesem Sinne, danke, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.